Wenn man so aufwächst und immer so ein Bild vermittelt bekommt, jeder ist perfekt, jeder ist wunderschön und so. Und ja, das macht natürlich auch was mit einem, oder? Mit so, mit dem Selbstbewusstsein.
The World in My Hand, the Exhibition Podcast.
Wunderschöne Urlaubsfotos, eine disziplinierte Morgenroutine, eine harmonische Beziehung. Wer durch sein Feed bei Instagram oder TikTok scrollt, bekommt schnell den Eindruck, dass das Leben von Content-Creatern perfekt ist. Aber man selbst überlegt sich auch genau, was man mit den Menschen im Netz teilt und welchen Eindruck das hinterlässt. Für viele ist Selbstdarstellung im digitalen Raum aber heute weit mehr als eine Möglichkeit, Anerkennung und Aufmerksamkeit zu erlangen. Ihre Social-Media-Profile sind Teil ihrer Identität, einer sorgfältig konstruierten Online-Identität. Aber wo verläuft die Grenze zwischen Online und Offline? Gibt es überhaupt noch einen Unterschied zwischen dem analogen und dem digitalen Ich? Der italienische Philosoph und Informationsethiker Luciano Floridi jedenfalls geht davon aus, dass es längst eine Symbiose von analogem und digitalem Leben gibt. Unser Leben ist on-life. Und das nicht nur bei der Konstruktion unserer selbst, sondern auch beim Nachweis unserer Identität. Mit dem digitalen Personalausweis können wir inzwischen sogar reisen. Unsere physischen Identitätsmerkmale sind online abgespeichert. Mein Name ist Jaya Mirani und in diesem Podcast gehen wir begleitend zu der Ausstellung The World in My Hand, der Alexander Tutschek Stiftung, der Frage nach, wie das Smartphone unser Leben verändert hat. Unsere Beziehungen, unser Liebesleben und unsere Identität. Im Podcast möchte ich den Ursprüngen des Smartphones nachspüren. Was waren seine Anfänge, aber auch, wo kommen eigentlich die ganzen Materialien her, die in ihm stecken? Die 6 Folgen sind überall zu hören, wo es Podcasts gibt und können begleitend zur Ausstellung oder separat gehört werden. Zu sehen ist die Ausstellung bis Ende Oktober 2024 im Ausstellungsraum Blackbox in der Parkstadt Schwabing in München. In jeder Folge kommen verschiedene KünstlerInnen und ExpertInnen zu Wort, die sich mit dem Smartphone beschäftigen. Ständige BegleiterInnen unseres Podcasts sind Jörg Gabrecht und Katharina Wenkler, die die Ausstellung kuratiert haben. Wie sich das Thema Online-Identity in der Ausstellung äußert, hat mir Jörg Gabrecht erzählt.
Wir können ja alles virtuell sozusagen erzeugen. Bietet dieses Gerät herausragende Möglichkeiten und Spielereien, das wiederzugeben und in einer unpersönlichen Art haben wir versucht, in dem letzten Raum der Online-Identity, in dem zum Beispiel Jonas Joel Niedermann, ein Künstler mit ganz feinen Glas, ja, ich weiß gar nicht, wie ich es nennen soll, Gasen so ungefähr, weil das Glas so dünn ist, also es ist nicht mal papierdünn, sondern noch dünner, lässt er aus der Wand in transparent weiß und dunkelbraun Gesichter sich Formen hervortreten, die dann aber auch gleichzeitig wieder verschwinden könnten. Also dieser Akt des Formens einer Persönlichkeit, die ja sowohl visuell ist, als auch durch Verhalten oder Handlungen oder Orte, wo wir leben, ist hochfragil, dadurch dieses unglaublich dünne Glas. Es ist zerbrechlich, es ist teilweise transparent, teilweise opak. Also wir schauen hinter die Konstruktionsmechanismen, wir kennen sie auch. Wir glauben aber eigentlich trotzdem der Oberfläche eher. Deswegen sind diese 3 Gesichter nebeneinander hochspannend, um zu sehen, wollen wir wirklich sehen, wie es gemacht ist, wo der Haken hängt, an dem es hängt, wo es gespannt ist, das Kunstwerk. Oder ist es nicht vielleicht schöner, wenn wir einfach die Oberfläche nur uns angucken?
Was Jörg Gabrecht beschreibt, ist das Werk des in der Schweiz geborenen dänischen Künstlers Jonas Joel Niedermann. In seinem gleichnamigen Werk hat sich Niedermann Gedanken gemacht über die Konstruktion einer Persona, die nach außen hin gezeigte Einstellung eines Menschen, die seiner sozialen Anpassung dient und manchmal auch seinem Selbstbild identisch ist.
Beim Kunstwerk, das ist Inspiration eigentlich, das kam zustande über verschiedene Research, Carl Gustav Jung und auch das Unterbewusstsein, aber gleichzeitig auch diese Personen, wo man auf jeder Person oder speziell Politiker, die bauen ja manchmal so eine Person auf, die dann von einem unzertrennlich wird. Also man, oder wie so ein Schauspieler oder ein Film macht. Manchmal haben diese Schauspieler werden so stark mit dieser Rolle konfrontiert, dass sie da Schwierigkeiten haben, aus dieser Rolle rauszukommen. Und darum geht es in dieser Arbeit hauptsächlich, diese drei Ansichten, die auch in unterschiedlichen Tönen dargestellt werden, eines Weiß und Bart, und die sind ein bisschen so verzogen in der Oberfläche. Das ist ein bisschen diese Inspiration dahinter.
Die Geburt unserer neuen Persona beginnt online, zum Beispiel mit der Erstellung eines Social-Media-Profils. Wir suchen uns einen Profilnamen, erstellen einen Beschreibungstext und posten ausgewählte Bilder, die genau das zeigen, was andere von uns sehen sollen. Unser privates Leben wird durch Posts und Stories auf einmal öffentlich. Aber auch andersrum nehmen wir das öffentliche Leben wieder mit ins Private. Nicht nur Freundinnen und Familie, sondern auch Arbeitskolleginnen und manchmal Fremde bekommen intime Einblicke in unseren Alltag. Die Grenzen werden fließend, unsere Personen verschwimmen. Das Verschmelzen von Identitäten thematisiert auch Jonas Joel Niedermann in seiner Arbeit.
Diese Masken, die sind ja so stark, also das ist so ein bisschen die Idee dahinter von dieser Maske ist, dass sie sehr dünn ist. Das ist wie so ein Stoff über das Ansicht gelegt wird. Es ist so modelliert, es sind ganz dünne Glasblasen, die aufgeblasen werden, ganz dünnes Glas und dann in Stücke zerschlagen und da werden sie so drüber geschmolzen. Und dieses Schmelzprozess, das beeinflusst, wie sich dieses Tuch sozusagen über das Gesicht legt. Und ich denke mir, das hat einen Zusammenhang zwischen der Identität auch im Smartphone, wie weit man geht, bevor man sich selbst verliert, und wie weit sich dieses Tuch auch von der eigenen Ansicht sozusagen verändert. Also das, die Ansicht ist ja bei dem einen sehr klar, man kann es sehr gut sehen, es ist transparent, man kann das Gesicht sehr gut sehen. Und zum Beispiel bei der schwarzen Weiße, da verliert sich so diese Ansichtszüge so. Und da sehe ich darin, die Frage ist, ja, wie weit man seine Identität verliert durch diese Person.
In Köln haben WissenschaftlerInnen der Sozial- und Medienpsychologie erforscht, in welchen Online-Kontexten Menschen besonders zu einer idealisierten Selbstdarstellung neigen. Die Ergebnisse zeigen, dass es gerade bei psychologischen Eigenschaften eine deutliche Neigung gibt, dem eigenen virtuellen Abbild idealisierte Attribute zuzuweisen. Personen gaben sich häufig online als extrovertierter, sozial verträglicher, gewissenhafter und weniger neurotisch aus, als sie sich tatsächlich einschätzen. Eine Online-Persona ist wie eine Maske, eine idealisierte, aber auch irgendwie entfremdete Version unserer selbst. Das findet auch Jonas Niedermann.
Das Smartphone hat ja die Maße so beeinflusst, dass jeder sozusagen in eine vielleicht unbewusste Persona verführt wird. Also jetzt sozusagen aus meiner Sicht, zum Beispiel Instagram oder Facebook, die haben so ein starkes, wie sagt man, ja, man wird so in eine andere Welt hineingezogen, die für einen durch diese Algorithmen ja erschaffen wird. Und ich denke mal, das hat ganz viele Menschen verändert, diese sozialen Medien und die Telefone. Ich denke mal schon, dass sie einen großen Teil dazu gebracht haben, dass viele, auch Jugendliche, sich so eine Person aufbauen und sozusagen eine Maske bilden oder eine Persönlichkeit zeigen, die vielleicht gar nicht das eine entspricht. Also ich denke mal, das hat sicher einen sehr großen Einfluss auf alle. Also vielleicht sind wir auch gar nicht bewusst, wie groß der Einfluss ist.
Die Schaffung unserer eigenen Identität geschieht immer im Dialog mit anderen, im Austausch mit unserer Umwelt. Was erzählen wir anderen von uns? Wie stellen wir uns dar? Im digitalen Raum wird das Smartphone zur zentralen Bühne, auf der Identität nicht nur geschaffen, sondern auch verhandelt wird. Das Smartphone ist zum zentralen Gerät für das Management individueller wie auch kollektiver Aufmerksamkeit avanciert. Wir haben damit eine gewisse Kontrolle darüber, wie andere uns sehen, findet Jonas Joel Niedermann.
Ich denke mal, für viele, je nachdem, was man erreichen will, hat diese Person natürlich seine Vorteile. Also wenn man jetzt zum Beispiel irgendwas aufbauen will, dann kann diese Person unlimitierte Kraft geben oder man kann Sachen erreichen, die man sonst hätte vielleicht nie erreichen können, wenn man jetzt zu sich selbst getreu gewesen wäre. Also ich denke mal, es hat schon so seine Vorteile. Wenn man jetzt zu meinen Arbeiten schaut, da war es hauptsächlich um diese Verzerrung des Ansichts oder diese Verzerrung der Persönlichkeit oder so. Ja, zusammen mit dem Unterbewusstsein, wie weit das Unterbewusstsein auch in diese Person dann eindringt.
Das Smartphone kann auch als ein Schutzschild dienen, indem es uns hilft, eine Online-Identität zu erschaffen, die von der eigenen abweicht. Es ist eine Art digitale Maske, hinter der wir uns verstecken und eine alternative Identität annehmen. Wir können endlich genau die coole, extrovertierte, selbstbewusste Person sein, die wir immer sein wollen. Wenn uns unser Aussehen nicht gefällt, können verschiedene Apps und Filter das mit ein paar Handgriffen verändern. Eine digitale Maske und Verkleidung. Eigentlich arbeiten wir auf Social Media wie Kuratorinnen im Museum. Wir wählen ganz bewusst Bilder oder Videos für unseren Feed aus, überlegen, was wir wie, wann und warum in welchem Kontext zeigen, schreiben einen erklärenden Text dazu und hoffen natürlich auf gutes Feedback. Gerade InfluencerInnen beherrschen dieses Spiel nahezu perfekt und suggerieren durch ihre gut kuratierten Feeds zum Beispiel ein Leben in Saus und Braus oder makellose Schönheit. Aber wie viel Wirklichkeit steckt tatsächlich hinter dem Schein der Perfektion? Wir bekommen ja immer wieder mit, wie verzerrt die Präsentation auf Social Media sein kann, wie viel Druck solche vermeintliche Perfektion aufbaut. Durch diese Scheinwelt verlieren wir den Blick für die Realität, meint Kuratorin Katharina Wenkler.
Jeder kann sich so schön darstellen, eben es gibt so viele Filter, man kann sein Foto verändern, sieht aus wie ein Promi oder so, keine Ahnung, Nase verändern, Lippen größer machen. Und wenn man da einfach so durchswipet sozusagen, genau, hat man das Gefühl, wow, der eine ist schöner als der andere und wenn der mir nicht gefällt, dann nehme ich eben den oder wie auch immer. Aber das ist natürlich nicht die Realität, also so ist es nicht wirklich. Und wer da jetzt wirklich dahinter steckt, ist eine ganz andere Frage. Jeder ist nur ein Mensch, jeder hat Macken, jeder hat seine Schwächen sozusagen und da verlieren wir vielleicht irgendwie den Blick für oder man müsste irgendwie versuchen, da auf dem Boden der Tatsachen zu bleiben und vielleicht nicht die Grenze zwischen Realität und Digitalität zu verlieren. Aber es ist vielleicht, also ich glaube, wir kriegen das wahrscheinlich schon noch hin, aber so die jüngeren Generationen haben es da, glaube ich, nicht so leicht, wenn man so aufwächst und immer so ein Bild vermittelt bekommt. Jeder ist perfekt, jeder ist wunderschön und so und ja, das macht natürlich auch was mit einem, oder? Mit dem Selbstbewusstsein.
Die Omnipräsenz makelloser Bilder von Models und InfluencerInnen auf Social Media ist ein großes Problem. Man vergleicht sich, wertet sich ab, steht unter ständigem psychischem Druck und verliert aufgrund von Filtern und Bildbearbeitungsprogrammen den Bezug zur Realität. Ganze 70% der jungen Menschen würden laut Studien gerne ihr eigenes Aussehen optimieren. Gerade für Jugendliche sind realitätsferne Darstellungen auf Social Media gefährlich und wirken sich schädlich auf das eigene Selbstwertgefühl aus. Und nicht nur der ständige Vergleich kann das Selbstbild verzerren. Auch, dass man online einer ständigen Beurteilung seiner selbst ausgesetzt ist. Manchmal erhalten wir mehr, manchmal weniger Likes. Mal ein Herz, aber mal auch einen bösen Kommentar. Wie gefährlich diese Bewertungen und der Drang, buchstäblich geliked zu werden, sein können, zeigen Untersuchungen, die belegen, dass gerade diejenigen Jugendlichen eine Tendenz zu Essstörungen haben, für die die Anzahl von Likes und FollowerInnen auf Social Media besonders wichtig ist. Und selbst wenn man sich dessen bewusst ist, ist es schwer, sich von diesem Einfluss freizumachen. Ein gewisser Selbstoptimierungswahn schwingt bei unserer digitalen Identität immer irgendwie mit. Wenn wir unsere eigenen Fotos, Nachrichten, Videos und andere Inhalte mit dem Smartphone erstellen und teilen, hinterlassen wir nicht nur für andere, sondern auch für uns selbst digitale Spuren unseres Lebens. Diese Fragmente formen zusammen eine Identität, die im Internet trotz seiner Schnelllebigkeit nicht vergessen wird. Wir können diese Möglichkeit nutzen, um unser Leben als eine Erfolgsgeschichte zu erzählen. In Form einer Art digitalen Collage. Doch gleichzeitig stehen wir vor Problemen bei der Kontrolle unserer eigenen Geschichte. Im realen Leben können wir bei mündlichen Erzählungen Aktualisierungen vornehmen. Unsere Erzählungen haben dabei auch meist gar nicht die Reichweite, die Social Media bietet. Im Internet sieht das anders aus. Während unser menschliches Gedächtnis sich ständig aktualisiert und verändert, bleibt die digitale Kommunikation erhalten. Der Austausch bei Social Media erfolgt im Modus der Veröffentlichung im Netz. Die Reaktionen darauf sind unvorhersehbar. Veröffentlichung bedeutet daher immer auch einen Verlust an Kontrolle über unsere Geschichte und Identität. Das, was wir posten und sharen, bleibt bestehen. Etwas ganz zu löschen ist nahezu unmöglich, nach dem Motto, das Internet vergisst nicht. Unsere Online-Identität wird verewigt. Sie hinterlässt einen digitalen Abdruck und das auch nach dem Tod. Die Arbeiten des amerikanischen Künstlers Jeff Zimmer erzählen Geschichten, sei es anhand von Bildern oder Texten. In The Fragility of Memory and Material, Personal, verwendet er Displaygläser von Smartphones, auf denen geätzte Schnappschüsse eines Mannes zu sehen sind, die als Schatten an die Wand projiziert werden. Die Zerbrechlichkeit von Glas steht für Zimmer für den vergangenen Augenblick.
The images engraved on them are images of my life.
Die Bilder, die auf ihnen eingraviert sind, sind Bilder aus meinem Leben, die mich mit meinem ersten Liebhaber John zeigen, der 1995 an AIDS gestorben ist. Das war lange vor dem Aufkommen des Internets. Also existiert er nicht im Internet. Die Inspiration dazu kam von einer Künstlerin, einer Sängerin namens Amanda Palmer. Früher war sie einmal Teil der Band The Dresden Dolls. Sie kam so aus einer Punk-Cabaret-Ecke. Ich liebe ihre Arbeit wirklich sehr. Und sie hatte diesen einen Song, der Smile hieß und in Klammern Pictures or it didn't happen. Ein Teil des Refrains ist dieser letzte Satz, fotografiere es oder es ist nicht passiert. Und ich hörte das Lied und dachte über John nach und reagierte auf den Satz. Nun, ich habe keine Bilder, die ich online teilen kann, aber es ist doch passiert. Das brachte mich dazu, darüber nachzudenken, John zu googeln. Das ist heute ja eine ganz normale Sache, jemanden zu googeln. Also habe ich ihn gegoogelt, aber er ist nicht da. Er existiert online einfach nicht. Er starb vor dem Internet. Und da habe ich erkannt, dass dieser Ort, an dem ich so viel Zeit meines Lebens verbringe, die Online-Welt, der Ort, an dem wir uns verbinden und unsere Erinnerungen gespeichert haben, dass dieser Ort unser Leben geworden ist. Und da wurde mir klar, John ist nicht mehr in meinem Leben, er ist in dieser Welt nie gewesen. Und diese Erkenntnis über seine Abwesenheit in dieser anderen Sphäre fühlte sich so an, als hätte ich ihn erneut verloren. Und ich war wirklich daran interessiert, diesem Gefühl von Abwesenheit in der Online-Welt nachzugehen. Wie ist das möglich für jemanden in meinem Alter, der komplett in die Online-Welt verstrickt ist? Aber jemanden wie John zu haben, der ein Teil meines Erwachsenenlebens war und dort einfach abwesend ist, das hat mich wirklich erschüttert. Diese Abwesenheit wollte ich also erforschen. Dann habe ich erst einmal mit Memento Mori-Bildern gespielt, also Schädeln und so etwas, und sie in Glas graviert. Und dann betrachtete ich dieses Gerät, mit dem ich das Internet nutze, dieses Mobiltelefon. Ich habe eine Weile damit gespielt, das hat viel Spaß gemacht. Aber nach kurzer Zeit begann ich zu denken, dass die Verwendung eines unpersönlichen Symbols wie des Schädels etwas zu abstrakt wirkte. Was mir an John fehlte, war nicht sein Schädel, nicht dieses abstrakte Symbol. Er war er. Es waren die Dinge, die wir gemacht haben. Es war der Ton seiner Stimme. Es war sein Lächeln. Es war die Art, wie er gelacht hat, wie er gesprochen hat. Und so dachte ich mir, gut, ich werde diese Bilder nehmen, die wir haben. Und anstatt sie einfach nur online hochzuladen, eine Website zu erstellen und ihn in eine digitale Welt zu bringen, werde ich diese Abwesenheit erforschen.
John hat in den 90ern keine digitale Identität hinterlassen. Heutzutage bleiben Online-Identitäten nach dem Tod aber weiter bestehen. Instagram-Accounts von Verstorbenen existieren einfach weiter. Man kann immer noch Bilder liken oder kommentieren. Eine Art digitales Leben nach dem Tod bleibt bestehen. Manche Familienangehörige erstellen sogar Facebook-Seiten, um an Verstorbene zu erinnern. Auch Jeff Zimmer hat mit diesem Gedanken gespielt.
There is a slight irony in that.
Darin liegt natürlich auch eine leichte Ironie und ich dachte tatsächlich daran, ob ich online eine Art Gedenkstätte für ihn erstellen sollte. Freunde hatten vorgeschlagen, dass ich das tun könnte. Es gibt diese Seiten, wo man solche Gedenkstätten erstellen kann. Aber ich dachte nur, damit erreiche ich nicht, worum es mir geht. Mir geht es nicht darum, das World Wide Web mit ihm zu bevölkern. Ich wollte seine Abwesenheit feststellen. Im Ergebnis denke ich, es gab uns allen eine Vorstellung davon, dass es dieses internationale Projekt gibt, das auch nach uns weiterleben wird. Und ich denke, das gab uns ein neues Gefühl der Unsterblichkeit auf dieser Erde, ganz unabhängig von allen Konzepten eines Lebens nach dem Tod, die es so gibt. Es gibt tatsächlich die Möglichkeit, an einer Sache teilzunehmen, die nach uns weiterleben wird. Und das finde ich wirklich faszinierend.
Der Wunsch, etwas auf der Welt zu hinterlassen nach dem Tod, sich zu verewigen, zieht sich wie ein roter Faden durch die Geschichte der Menschheit. Und auf irgendeine Weise haben es Smartphones und das Internet geschafft, uns diesen Wunsch zu erfüllen, zumindest solange es das Internet und die Menschen gibt. Der amerikanische Journalist Joseph Daniel Lazica hat das in seinem Beitrag The Net Never Forgets schon 1998 auf den Punkt gebracht. Er schreibt, einst wurden Worte gesprochen und verschwanden wie der Dampf in der Luft. Zeitungen verblassten und wurden zu Staub. Heute werden unsere Vergangenheiten wie ein Tattoo in unsere digitale Haut graviert.
Ich denke, wir haben die Vorstellung, dass ein Teil von uns eine Spur hinterlassen wird. Aber natürlich gibt es so viele Informationen da draußen, dass es fast so sein wird, als würde man versuchen, eine Muschel wieder aus den Sandkörnern zusammenzusetzen, zu denen sie am Strand geworden ist. Es gibt eine so überwältigende Menge an Material und das Aufspüren und Zusammensetzen dieser Fragmente von dem, wer und was wir einmal waren, wird wirklich schwierig werden. Und wer weiß, welche Art von technologischen Veränderungen noch kommen werden und wie die Menschen der Zukunft einmal darauf blicken werden. Auf unsere Art der Verbindungen und des Archivierens. Vielleicht werden Sie sagen, oh Gott, wie primitiv. Wahrscheinlich ist es auch unvermeidlich, dass wir alle dazu verdammt sind, verloren und vergessen und weggespült zu werden.
Online und offline, analoge und digitale Welt sind heute unzertrennbar miteinander verwoben. Sie beeinflussen sich gegenseitig, positiv wie negativ. Während wir bis zu einem gewissen Grad beeinflussen können, wie unsere Online-Identität aussieht, beeinflussen andere Online-Identitäten wiederum uns selbst. Es ist eine schmale Gratwanderung zwischen dem Aufbau eines gesunden Selbstwertgefühls durch digitale Liebe und Bestätigung und dem Abbau des Selbstwertgefühls durch toxische Vergleiche und negative Kommentare. Wir alle sind diesem Einfluss täglich ausgesetzt und können uns nur schwer gegen ihn wehren. Aber wer diese Online-Identität aufgebaut hat, hat vielleicht genau das erreicht, wonach sich so viele Menschen gesehnt haben, sich auf eine Art selbst zu verewigen, etwas zu hinterlassen nach dem Tod. Über das Smartphone gibt es noch eine Menge zu erzählen, zu diskutieren. Dafür reichen die 6 Folgen dieses Podcasts bei weitem nicht. Nach 6 Folgen können wir aber mit Gewissheit feststellen, das Smartphone ist mehr als nur ein kleines technisches Gerät. Es ist voller Geschichten, die unsere Welt in vielfältiger Weise beeinflussen und verändern. Es hat sich längst zu einem unverzichtbaren Bestandteil unseres täglichen Lebens und unserer Gesellschaft entwickelt. Von den einfachsten alltäglichen Handlungen bis hin zu komplexen politischen Entscheidungen durchdringt das Smartphone alle Aspekte unseres Lebens. Es ist kaum vorstellbar, wie unser Leben ohne die Anwesenheit dieses kleinen Gerätes aussehen würde. Es hat unseren Alltag automatisiert, uns mit der Welt verbunden und unsere persönlichen Identitäten und Beziehungen geformt. Doch gleichzeitig hat es auch neue Herausforderungen und Fragen aufgeworfen, sowohl ethischer als auch sozialer Natur. So wichtig und unverzichtbar das Smartphone jetzt vielen von uns erscheint, einige Expertinnen prophezeien bereits das Ende der Smartphone-Ära. Laut dem Forbes Magazine äußere sich das vor allem seit mehreren Jahren durch rückläufige Verkaufszahlen und eine Abflachung des Wachstumskurses. Was danach kommt, ob es eine VR-Brille wird, das Metaverse oder Implantate, sicher ist, dass das Smartphone schon jetzt in die Geschichte der Menschheit eingegangen ist. The World in My Hand ist ein Podcast der Alexander Tutschek Stiftung, begleitend zur gleichnamigen Ausstellung. Zu sehen ist die Ausstellung bis Ende Oktober 2024 im Ausstellungsraum Blackbox in der Parkstadt Schwabing in München. Wer mehr über Design, Smartphone-Daumen oder Rohstoffe im Handy lesen will, kann das in der Ausstellungspublikation Telefonbuch. Darin gibt es 8 Essays zum Smartphone. Die Alexander Tutschek Stiftung ist eine gemeinnützige Stiftung mit Sitz in München, die zeitgenössische Kunst und Wissenschaft fördert. Alle 6 Folgen dieses Podcasts sind überall verfügbar, wo es Podcasts gibt. Gesprochen habe ich diese Folge mit Jörg Gabrecht, Jonas Joel Niedermann, Katharina Wenkler und Jeff Zimmer. Mein Name ist Jaya Mirani.